bin ohne Auspuff 10 Stunden lang nach Manchester zurückgefahren. Das darf man auch keinem erzählen. Jetzt erzähle ich es in einem Podcast. Also habe ich dann...
Herzlich willkommen zu Sturmfrei in den Highlands. Wir sind Ramona und Susanne, zwei Frauen in zwei unterschiedlichen Lebensphasen an einem gemeinsamen Ort, der Norden Schottlands.
In diesem Podcast nehmen wir euch mit in unser echtes Leben in den Highlands. Wir sprechen über ehrliche Entscheidungen, unerwartete Umwege und darüber, wie sich ein Neuanfang wirklich anfühlt.
Hallo, liebe Community. Es ist soweit, die allererste Solo-Folge von Sturmfrei in den Highlands. Hi, ich bin Ramona und normalerweise sitzt neben mir Susanne. Die befindet sich gerade aber auf Frauenreise und deswegen sitze ich hier ganz alleine. Und ich muss euch sagen, es fühlt sich komisch an. Ich weiß nicht, wie das gleich wird, die nächste Stunde. Ob mir nicht doch vielleicht die Gesprächspartnerin am Ende stark fehlen wird. Also Susanne fehlt mir natürlich sehr, aber wie einfach es mir fallen wird zu reden, auch wenn keiner hier ist, es fühlt sich ein bisschen bizarr an, weil es sich so anfühlt, als würde ich selbst Gespräche führen. Aber ich habe mich vorbereitet und habe euch ganz oft schon in den letzten Wochen bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen habt oder Themen, über die ich sprechen soll in dieser allerersten Solo-Folge. Und da kamen richtig viele Sachen von euch. Ich werde nicht auf alles eingehen können, aber ich habe so ein paar Themen mir rausgepickt, die sich wiederholen und Themenbereiche, wo ich immer wieder mal Fragen bekomme. Und ihr werdet mich heute ein kleines bisschen persönlicher kennenlernen. Damit nicht nur ich, sondern auch ihr nicht auf dem Trockenen sitzt, habe ich trotzdem etwas mitgebracht. Und zwar, Susanne hat mir eine WhatsApp-Voice-Message geschickt und die möchte ich euch jetzt mal abspielen, damit wir alle ein kleines bisschen Susanne uns mal kurz vorstellen können, wie es ihr gerade auf der Frauenreise geht und ja, uns einfach mal kurz vorstellen, sie sei bei uns in dieser Session.
Hallihallo, liebe Ramona, hier spricht Susanne und ich melde mich von unserer Frauenreise, die zurzeit in Portmahomack stattfindet. Portmahomack ist so ein klitzekleines Fischerörtchen, ganz, ganz süß, direkt am Strand gelegen und es liegt an der Ostküste Schottlands und unsere Unterkunft, wirklich eine Tipptopp-Unterkunft, das liegt direkt am Meer, direkt am Strand. Es ist wirklich wunderschön. Und was ist passiert in den letzten 3 Tagen? Ich habe ja die Frauen am Freitag vom Flughafen abgeholt. Heute ist Sonntag. Und der erste klitzekleine Downer war eigentlich, dass wir am Inverness Flughafen festgestellt haben, dass von 4 Fraen nur eine ihren Koffer hatte. Also 3 Koffer sind verschütt gegangen. Da haben wir dann vor Ort versucht, noch Infos einzuholen. Da war man dann auch einigermaßen hilfsbereit, aber hat sich dann sehr vage darüber geäußert, wann im Endeffekt die Koffer hier bei uns eintrudeln werden. Und obwohl die E-Mail gesagt hatte, die kommen erst morgen, sind sie dann doch schon heute gekommen. Also das hat das irgendwie wieder wettgemacht und jetzt freuen wir uns morgen auf die erste große Wanderung, die natürlich doppelt so viel Spaß macht, wenn man frische Klamotten hat. Und das Wetter ist so einigermaßen durchwachsen. Wir hatten heute wieder, wie es so schön heißt in Schottland, 4 Jahreszeiten an einem Tag. Wir waren heute im Dunrobin Castle und haben danach noch einen schönen Spaziergang gemacht. Es war sehr, sehr windig und Wetter so lala, aber morgen soll es sich bessern und nicht so windig sein. Und da machen wir eine richtig tolle Küstenwanderung. Und da freue ich mich draus. Also, ich wünsche allen ZuhörerInnen eine ganz, ganz gute Zeit mit Ramonas erster Solo-Folge. Und da freue ich mich auch drauf, die am Mittwoch zu hören. Und ganz viel Spaß euch. Und ich freue mich, wenn ich nächste Woche wieder dabei bin und mit Ramona gemeinsam aufnehmen kann. Also, bis dahin. Tschüss.
Oh, ich habe mich richtig gefreut, als ich die Nachricht gestern gehört habe. Und findet ihr nicht auch, dass Susanne einfach so eine ansteckende und nicht nervige positive Art hat? Jedes Mal, wenn ich mit ihr spreche, eine Voice höre, mit ihr telefoniere, habe ich immer einfach so, ich weiß nicht, da kommt so ein kleines bisschen Spirit rüber und das steckt einen so an, das kitzelt einen so. Und dann hat man irgendwie richtig Lust zu quatschen und zu lachen. Ja, also genauso wie Susanne sich anhört, wie sie in ihren Reels rüberkommt, hier im Podcast, weil wir immer gackern zusammen, was heute natürlich ein bisschen fehlen wird. Genauso ist sie eben auch in Real Life. Und ich freue mich total, dass sie jetzt gerade ein paar Frauen auf der Reise hat, die sie jetzt auch mal persönlich kennenlernen. Und mit den Koffern, also witzig, ich hatte tatsächlich noch nie einen Koffer, der nicht mit angekommen ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch schon öfter passiert ist. Ich weiß, das ist ganz normal, das passiert richtig oft, aber mir ist das wirklich noch nie passiert. Gut, jetzt habe ich es ausgesprochen. Da wird wahrscheinlich bei meiner nächsten Reise jetzt was schief gehen. Ich habe es jetzt wahrscheinlich gejinxt. Aber ja, bin dann doch froh, dass die Koffer dann doch angekommen sind und genügend Klamotten jetzt da sind für die 4000 Jahreszeiten, die ihr hier in einem Tag erlebt. Es klingt auf jeden Fall nach einer richtig guten Reise, Susanne. Ich habe auch schon dein Reel gesehen und ihr wart ja in diesem Schloss. Also ich bin richtig neidisch. Ich hätte auch jetzt gerne Urlaub. Ich wäre auch gerne auf einer Frauenreise mit Susanne, die einen auch noch bekocht und irgendwie mit der man einfach eine super Zeit hat. Aber das dürfen jetzt andere genießen. Und ich habe heute mal ein Susanne-freies Wochenende. So, und wenn ich hier so durch die ganzen Fragen und Themen durchschaue, dann kristallisiert sich da so heraus, dass es so ein paar Hauptthemen gibt. Also es geht natürlich ganz viel ums Thema Leben im Ausland, Auswandern, Schottland, UK. Dann habe ich noch mehrere Fragen bekommen zum Bothy, der Finanzierung, dem Haus. Wir hatten ja schon mal so ein kleines bisschen über Hauskauf gesprochen, aber ich werde vielleicht noch mal ein kleines bisschen näher auf das Thema Bothy eingehen und wie ich hier gelandet bin und was es so alles mit sich gebracht hat. Dann gab es auch noch ein paar Fragen tatsächlich, mehrere Fragen zu meinen Haustieren. Da werde ich noch mal ein bisschen was beantworten und dann noch mal so ein bisschen persönlichere Fragen und Themen über meinen eigenen Weg und wie ich so dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Dann gab es auch noch relativ viele Fragen zu meiner Schauspielerzeit. Ich hatte ja in einem Reel vor einer Woche ungefähr erwähnt, dass ich für 10 Jahre lang Schauspielerin war. Da werde ich so ein kleines bisschen was erzählen und so ein bisschen Sprache und Kultur. Ich bin ja zweisprachig aufgezogen, da kommen immer wieder Fragen. Und ja, das sind so ein paar der Bereiche, in die wir heute reintauchen werden. Und wir fangen gleich mal an bei Auswandern und das Leben im Ausland. Mein Weg nach Schottland. Fragen, die da so aufgetaucht sind, ist, warum hast du dich für Schottland entschieden? Warum bist du nicht nach England gegangen? Spoiler, ich habe in England gelebt für 4 Jahre. Ob Schottland mein Zuhause ist für immer und wie schwierig es wirklich ist, aktuell auszuwandern und auch einen Job hier zu finden. Und das ist natürlich eine ganze Ladung an Themen und Fragen. Und ich weiß manchmal gar nicht so richtig, wo ich da anfangen soll. Aber fangen wir mal erstmal an, wie bin ich überhaupt nach UK gekommen? Viele von euch wissen ja, ich hatte eine lange Beziehung, die ist vor über einem Jahr auseinandergebrochen nach 7 Jahren. Und dieser Mann war aus Manchester und mit dem hatte ich ein paar Jahre lang eine Fernbeziehung. Und irgendwann war ja Brexit vor der Tür, stand vor der Tür und wir mussten uns entscheiden, wie wir diese Beziehung weiterführen. Entweder weiterhin auf die Ferne, dann aber eben mit dem Risiko, dass wir nicht mehr so einfach oder auch so lange Zeit beieinander verbringen können aufgrund von Brexit. Oder eine Person muss halt eben jetzt den Schritt wagen und rüberziehen. Und damals war das so, dass mein Partner ein Business hatte, ein Geschäft, und das halt eben nicht verlassen konnte. Das war ein Familienunternehmen, mein kleines, was er hatte. Und das konnte er jetzt nicht einfach stehen und liegen lassen. Also war es für mich viel, viel einfacher. Ich hatte auch frisch meinen Job verloren, pünktlich zu Covid im März, zu den Lockdowns. Und dann stand für mich fest, okay, ich plane jetzt meinen Umzug nach England, nach Manchester und fange einfach nochmal von vorne an. Das war keine leichte Entscheidung, aber auf der anderen Seite, ich hatte bis dahin, ich glaube, da war ich schon das siebte Jahr als Nanny unterwegs für High-Profile-Familien, also für gut betuchte Leute, und hatte meinen Job frisch verloren und war einfach in so einem Momentum, wo ich dachte, möchte ich jetzt nochmal bei einer Familie arbeiten? Ich glaube nicht. Ich könnte mir vorstellen, nochmal eine neue Ära zu starten. Und so bin ich nach England gekommen. Das heißt, warum nicht England? Ich war in England und es ist auch nicht so, dass es mir nicht gefallen hat. Ich glaube, manchmal in Gesprächen mit mir persönlich und vielleicht auch hier und da in einem Reel kommt so rüber, als ob in Schottland alles besser ist als in England. Und das kann man, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube, England kann ganz, ganz toll sein. Es gibt ganz tolle Ecken, es gibt ganz tolle Menschen. Aber es ist wie überall, auch in Deutschland und in allen anderen Ländern auch. Die Leute machen's. Und ich war ja einfach auch, ne, es hat gebraucht, bis ich einen Job gefunden habe. Freundschaften aufzubauen war für mich auch schwierig, auch wenn die Nordengländer eigentlich sehr, sehr offen und herzlich sind. So fand ich schwierig, irgendwie tiefe Verbindungen einzugehen und habe auch einfach viele Struggles gehabt und konnte mich gar nicht so richtig entspannen und loslassen und in so einem guten Mindset Leute kennenlernen. Und deswegen hat für mich immer so die England-Zeit nicht eine negative, aber so eine leicht gedämpfte Konnotierung. Es ist nicht so, dass ich England nicht gut finde oder England nicht toll ist oder die Leute nicht, aber ich persönlich hatte einfach nicht die beste Zeit. Das lag aber eben, ja, viel, glaube ich, an
nicht Probleme, aber einfach Hürden und Challenges, die ich hatte. Und das eine war natürlich einen Job finden. Ich hatte bis dahin, um euch einen Überblick zu geben, meine einzige Ausbildung, die ich hatte, oder mein Abschluss war ein Diplom in Schauspiel, in Theater. Ich habe Schauspiel studiert in Berlin an einer Schauspielschule und habe mich auch viel auf Theater fokussiert, habe dann so ein kleines bisschen Synchron- und Voice-Over-Sachen gemacht, aber nie jetzt großartig erfolgreich. Also keiner von euch müsste mich oder dürfte mich eigentlich von irgendwoher kennen, und habe dann hier und da mal ein paar kleine Fernsehgeschichten gehabt, ein paar kleine Filme, wirklich nichts Tolles, auch relativ viele Amateur- und Kunstsachen gemacht, Performances und so ein bisschen, ja, verrückte Berlin-Künstlerzeit. Hab da eben aber überhaupt gar kein Geld verdient. Aber das ist der einzige Abschluss, den ich habe. Ich sag immer scherzhaft, ich habe ein Clowns-Diplom, weil sich das immer so ein kleines bisschen so anfühlt. Aber natürlich ist es viel mehr als nur das. Man lernt nicht nur Schauspiel, sondern man lernt auch unfassbar viel über die Motivation von Menschen. Es ist viel Psychologie, es ist viel Sozialwissenschaft, Kulturwissenschaft, ja, also aus der Ecke komme ich sozusagen. Und das ist jetzt was, wo man sagen kann, ja, das hätte ich natürlich versuchen können, ja auch aufzubauen, aber ich hatte Schauspiel tatsächlich unfassbar im Frieden hinter mir gelassen und hatte überhaupt gar keine Lust mehr, das zu machen. Bin ja deswegen dann auch erstmal als Nanny durchgestartet. Das hat sich irgendwie so ergeben. Das war auch kein Masterplan. Da bin ich einfach irgendwie so reingerutscht. Ich hatte als Schauspielerin immer schon nebenbei als Nanny gearbeitet für eine Familie, habe aber auch deren Haushalt so ein bisschen geschmissen. Ich war dann Teilzeit. Hab mich um den Haus gekümmert, um das Haus gekümmert, die Kinder gekümmert, die Haustiere. Wenn die im Urlaub waren, war ich da und hab gehaussittet und hab dann irgendwann gemerkt, okay, ich gehe jetzt so auf meine 30er bald zu, es waren so meine Endzwanziger, und ich bin finanziell einfach überhaupt noch nicht stabil. Ich hatte Paycheck to Paycheck beziehungsweise Rechnung zu Rechnung gelebt, als ich noch selbstständig war. Und dann in Teilzeit natürlich, war das Gehalt natürlich auch nicht so Bombe. Ich will mich überhaupt nicht beschweren, weil es war total gut, so ein stabiles Einkommen zu haben, was mir zumindest meine Miete und meine Grundbedürfnisse versorgt hat. Aber ich konnte A, nie sparen, und B, war ich ständig auch im Dispo, den ich ein bisschen zu viel ausgenutzt habe und dann echt immer wieder lernen musste, so aus diesem Dispo rauszukommen. Also finanziell gesehen war ich auch nie wirklich stabil. Komme auch nicht aus einem Elternhaus, wo jetzt, wir sind zwar nicht arm, aber wir waren auch auf gar keinen Fall irgendwie Mittelstand oder so, sondern ich würde es einfach, eine alleinerziehende Mutter, haben mit meiner Großmutter auch zusammengelebt, weil wir eben, meine Mutter sich nicht leisten konnte, alleine zu leben. Das heißt, ich habe nie wirklich gelernt, gut mit Geld umzugehen, und als ich dann Geld hatte und so ein stabiles Einkommen, dann war es wirklich einfach so ein, ja, so ein Survival-Thing. So, und das ist sozusagen, ne, der Background, aus dem ich komme beruflich. Das heißt, ich habe also ein Schauspieldiplom, habe Schauspiel/Künstlererfahrung, habe danach als Nanny im Privathaushalt gearbeitet. Das hat auch keine Qualifikation, die ich da irgendwie bekommen habe. Und es ist auch, weiß ich nicht, einfach, klar, das hätte ich wahrscheinlich sogar am einfachsten noch in England weitermachen können. Es gibt ja viele Familien und auch deutschsprachige Familien, die im Ausland leben und in UK. Aber das hätte sich auch alles sehr auf London zentriert. Und ich war ja in Manchester, das waren nochmal so 4-5 Autostunden entfernt. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, nach Manchester zu ziehen und dann einfach direkt wieder in so eine Rotation zu gehen. Weil ihr müsst wissen, ich habe als Nanny dann irgendwann, es hat nämlich ganz einfach angefangen in Teilzeit, aber irgendwann bin ich in so Nanny-Agenturen gekommen und habe dann eben für betuchtere Leute gearbeitet, weil ich eben finanziell mich ein bisschen aufbauen musste und ein bisschen stabiler sein wollte und mir auch irgendwann mal ein Eigenheim zulegen wollte. Also habe ich dann für gut betuchte Familien gearbeitet, und das hat aber irgendwann bedeutet, wenn ich wirklich ein gutes Gehalt haben wollte, dann musste ich mich auf Rota-Stellen fokussieren. Und das ist sozusagen, wo man in Rotation arbeitet, so eine Art Schichtsystem, und da gibt es Modelle von 2 Wochen on, 2 Wochen off. Das heißt, man arbeitet 2 Wochen voll, und voll heißt dann auch, klar, man hat so seine Arbeitszeiten, 8 bis 10 Stunden am Tag. Es können aber auch mal 12 oder 13 oder 14 Stunden Tage sein. Und wenn man auf ein Baby aufpasst und Nanny da ist in Rotation, dann hat man natürlich auch noch, wie eine Mutter auch, nachts aufzustehen und die Monitore zu beobachten und zu schauen, dass es den Kindern auch nachts gut geht. Oder man muss reisen. Also man ist wirklich 2 Wochen lang nicht für 40 Stunden die Woche unterwegs, sondern man ist 2 Wochen lang eigentlich Teil der Familie. So, und dann hat man 2 Wochen frei. Und das waren die Jobs, die ich gemacht habe. Und in England hätte ich das einfach weitermachen können, aber das hätte bedeutet, ich wäre immer 2 Wochen in London, und ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf diesen Lifestyle. Und versteht mich nicht falsch, das war total spannend, weil ich habe natürlich in so ein Leben reingeschaut, in so eine Klasse reingeschaut, in so ein Gehaltslevel und so ein Reichtum, den ich vorher so nie für mich persönlich erleben durfte. Aber ich glaube, viele haben dann auch gedacht, dass ich dann
immer im Urlaub bin und dass es ja auch für mich total der Luxus sein muss. Aber ihr müsst euch vorstellen, klar, das ist total schön, in tollen Restaurants zu sein, tolles Essen zu essen, tolle Steaks zu bekommen, auf einer Yacht zu sein, im Privatjet zu fliegen. Ne? Will ich überhaupt nicht sagen. Total privilegiert von mir, dass ich das überhaupt erleben durfte. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das sind auch alles nur Familien mit ganz normalen Dynamiken, wie in allen anderen Familien auch. Und es ist nicht leicht mit dieser extra Ebene Wealth, Reichtum, Geld, weil da einfach nochmal so andere Dynamiken reinspielen. Innerhalb der Familien, der Paare, der Kinder, Beziehung mit den Eltern und dann aber eben auch für mich als Angestellte, weil ich bin zum einen Teil sehr nah an der Familie dran, fast wie ein Familienmitglied. Auf der anderen Seite werde ich bezahlt. Also es ist echt schwierig, so eine Balance da zu finden. Und es ist sehr intensiv, dieser Job. Er ist natürlich total spannend, man erlebt ganz viel. Aber ich fand es dann doch anstrengend nach 6 Jahren. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, nochmal in so eine intensive Arbeitsdynamik reinzugehen. Und ihr müsst euch auch vorstellen, ich hatte bis dato noch nie einen normalen, in Anführungsstrichen, Job. Einen Bürojob oder einen Job, wo man einfach, also ich habe vielleicht mal im Verkauf gearbeitet bei Edeka als Teenager, im Abi oder auch als Studentin, so im Supermarkt oder irgendwo in einem Laden gearbeitet. Aber so einen normalen Job ins Büro gehen oder 40 Stunden Montag bis Freitag, das kannte ich bis dahin nicht. Und das war so eine Routine, nach der ich mich irgendwie immer gesehnt hatte, was ich aber eben einfach nicht wusste in meinen 20ern. In meinen 20ern dachte ich, es geht darum, meine Träume zu erfüllen. Und ich habe einen guten Versuch gehabt, das zu machen. Und es hat total Spaß gemacht. Aber ich habe auch im Frieden gesagt, hey, es war schön. Ich hätte jetzt gerne irgendwas Normaleres, Stabileres. Und das war so der Modus, in dem ich war, als ich in England angekommen bin. Und dann steckte ich ganz schön lange tatsächlich in so einem Loch fest, weil ich eben keinen Job gefunden habe, weil meine Qualifikation nichts gebracht hat. Und mein Freund mir damals aber schon immer gesagt hat, warte ab, es wird kommen, bewirb dich einfach weiterhin auf alle möglichen Jobs, wo du das Gefühl hast, da könnte man vielleicht einen Fuß in die Tür kriegen. Denn es gibt in Großbritannien generell eine sehr große Arbeitskultur, eine sehr große Chance für Quereinsteiger. Man kann sich hier viel beweisen, wenn man sich hocharbeitet oder wenn man irgendwie in einer Firma arbeitet und dann intern sozusagen eine Stelle findet und da dann sich was aufbaut, auch wenn man vielleicht nicht was studiert hat, was in diesem Bereich passt. Und wie einige von euch wissen, arbeite ich im Personalwesen. Ich bin Recruiterin für ein großes IT-Tech-Unternehmen, für ein Software-Unternehmen. Und das ist im Personalbereich, also im HR und in Deutschland. Und bitte, ich bin sehr gespannt, wenn da draußen irgendjemand im Personal arbeitet. Korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe oder denke, aber ich glaube nicht, dass ich in Deutschland als unqualifizierte Personalerin einen Job gefunden hätte. Ich hätte vielleicht als Recruiterin was gefunden, aber ich hätte jetzt nicht, glaube ich, so wie ich jetzt eine interne Recruitment-Position gefunden im Talent Acquisition Team. Und das ist jetzt sehr spezifisch, da werden wahrscheinlich viele von euch gar nicht wissen, was das bedeutet. Also es gibt Recruiter, sind Leute, die Kandidaten oder für Jobs, für Vakanzen, für Stellenausschreibungen Kandidaten finden, suchen und einstellen. Und man kann entweder für eine Agentur arbeiten und eben auf Kommission sozusagen arbeiten oder man kann intern für ein Unternehmen selbst arbeiten und sozusagen Teil des Personalerteams sein, die Stellenausschreibungen schreiben, Kandidaten, Headhunten, Bewerbungsgespräche führen, Verträge machen. Also es ist einfach nochmal so eine richtige Personalerposition oder es ist so ein Teil des HR-Teams zu sein. Und ich glaube, diese Karriere hätte ich so in Deutschland nicht mehr aufbauen können, zumindest nicht so schnell wie hier. Und was dann eben passiert ist, ich habe dann irgendwann im Kundenservice angefangen, das ist so der Klassiker, wenn man auswandert. Man arbeitet entweder im Retail, also im Einkauf irgendwo in einem Laden oder in einem Coffeeshop oder man geht in den Kundenservice und ich hatte mich dann eben auf deutschsprachige Jobs spezialisiert und hatte gesagt, das ist mein unique selling point, also das ist meine eine Sache, die mich vielleicht abhebt von nur englisch sprechenden Bewerbern und habe mich dann eben auf deutsche Kundenservice-Stellen beworben und war dann irgendwann im Kundendienst, 40 Stunden. Es war nicht leicht. Ich hatte mich zwar immer nach Vollzeit gesehnt und nach einem Office-Job, aber es war auf jeden Fall super anstrengend. Ich habe so viele Telefonate jeden Tag mit Kunden geführt, was total schön war und spannend, aber es war natürlich echt intensiv. Und dann habe ich in diesem Unternehmen irgendwann eine Recruiterstelle gesehen für das interne Team. Und Deutsch- oder Spanischkenntnisse waren gebraucht. Und wie einige von euch wissen, spreche ich ja nicht nur Deutsch und Englisch, sondern auch muttersprachlich Spanisch. Und dann habe ich mich auf diese Stelle beworben, die bekommen und war erstmal eine Koordinatorin im Recruitment-Team und habe sozusagen da meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und so habe ich mir dann meine Karriere als deutschsprachige Personalerin aufgebaut. Long story short. Und das war meine Episode in England. Hab nichts am Ende jetzt gefunden, was mit irgendwie mit Schauspiel oder mit meinen Qualifikationen zu tun hat. Und war eben mit meinem Freund zusammen. Und diese Beziehung ist vor über einem Jahr dann auseinandergebrochen. Ich bin inzwischen healed on the other side of the hill. Ich bin überm Berg. Es geht mir total gut. Und da kommen wir eben jetzt in die Episode Schottland. Und da war die Frage, warum Schottland? Viele wandern ja aus oder träumen davon, nach Schottland auszuwandern. Und ich habe schon mehrfach erwähnt hier im Podcast, dass ich das nie als Traum hatte. Und shocking, ich war noch nie in Schottland, bevor ich dieses Cottage gekauft habe. Das einzige Mal, dass ich hier war, war, als ich das Cottage besichtigt habe. Ich war noch nicht mal im Urlaub hier. Ich wusste nur, Schottland soll total schön sein, aber auch sehr, ne, es gibt wenig Leute hier. Die Properties, die Häuser sind günstiger. Und was habe ich noch gewusst? Dass das Wetter hier noch schlechter ist als in Manchester. Und Spoiler, ich finde ehrlich gesagt, das Wetter ist hier gar nicht schlechter als in Manchester. Für all die, die schon mal in Manchester waren oder gelebt haben. Ich finde, die Anzahl an Tagen im Jahr, wo es grauen Himmel gibt und man keinen blauen Himmel sieht in Manchester, sind so, so viel größer als in Schottland. Hier regnet zwar viel, aber es gibt zwischendurch immer wieder richtig tolle Regenbögen, Sonne, die Wolken tun sich auf, tolle Sky Games. Also ja, aber das ist ein kleiner Side-Weather-Quest. Also für mich, Schottland war eben noch nie auf der Liste, sondern das ist eigentlich eher aus der Notwendigkeit heraus entstanden. Und zwar, ich hatte ja die Möglichkeit, oder ich musste nach der Trennung, ich durfte zwar noch weiter in der Wohnung leben, mein Freund hat mich jetzt nicht sofort rausgeschmissen. Ich hatte dann noch so eine Gnadenperiode, beziehungsweise ich hatte ja auch den Hund mit ihm zusammen. Also stand so die Frage an, was mache ich jetzt? Ich hatte mich aber, glaube ich, instinktiv schon viel länger auf diese Trennung, zumindest emotional vorbereitet, weil ich irgendwie wusste, dass es anstand, weil wir beide aber noch nicht den Trigger sozusagen gepullt haben. Und als es dann soweit war, habe ich dann echt relativ schnell einen Plan aufgestellt. Ich wusste nicht, ob der aufgeht, ich wusste nicht, ob das Sinn macht, aber ich hatte auch ehrlich gesagt keine andere Wahl. Und zwar, ich hatte ja Misha, die war zu dem Zeitpunkt, wie alt ist sie jetzt, 3,5? Also war sie da 2, die wir uns zusammengeholt haben. Wir hatten aber immer gesagt, sollte es mal zu einer Trennung kommen, werde immer ich den Hund behalten, weil das ich den Hund wollte. Es von mir ausging, dass ich sie haben wollte und er wird immer ihr Vater bleiben. Aber ich habe immer gesagt, dass sie zu mir kommt und damit war auch einverstanden. Und ich glaube, er wollte die Verantwortung am Ende auch gar nicht haben für so einen Hund. Also als die Trennung dann kam, hatte ich die Wahl, okay, suche ich mir irgendwas in Manchester, weil ich eben hier auch ein paar Leute kenne und auch die Familie von meinem Ex da ist und das natürlich schön ist, so ein Netzwerk zu haben und ich mich auch gut mit seiner Mutter zum Beispiel sehr gut verstanden habe. Und da konnte ich dann entweder zur Miete irgendwo mir was suchen oder was kaufen. Und das stand realistisch halt auch eben zur Auswahl, weil mein Freund und ich hatten bis zu dem Zeitpunkt schon versucht, Häuser zu kaufen. Es ist einfach 2-3 Mal einfach ins Wasser gefallen, kurz vor Vertragsabschluss. Das heißt, ich war sozusagen schon in diesem Momentum, dass ich nach Mortgages geguckt hatte und dass ich schon irgendwie so einen Kredit im Prinzip schon mal genehmigt bekommen hatte von der Bank. Also war ich dann am Überlegen, mieten oder kaufen. Meine Eltern natürlich, Familie gesagt, mieten macht natürlich viel mehr Sinn. Ich komme auch aus einer Familie, wo man irgendwie so das Mindset hat, dass Mieten halt tatsächlich einfach viel mehr Flexibilität bietet. Und das sehe ich auch eigentlich genauso, aber Mieten mit einem Hund wäre viel schwieriger gewesen zum einen und ich habe es mir ausgerechnet, es ist am Ende viel, viel teurer für mich in UK zu mieten, alleine, vor allem mit einem Gehalt, als ein kleines Haus zu kaufen und den Kredit dafür abzubezahlen. Und dann habe ich eben gewusst, okay, kaufen it is, habe mir mein Budget angeguckt, das war natürlich limitiert. Ich hatte aber glücklicherweise, thank God, und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, ein Jahr oder zwei vor der Trennung, dass ich irgendwie instinktiv angefangen hatte, mein Money-Shit irgendwie auszusortieren und endlich mal zu lernen, mit Geld umzugehen, mich auf ein Budget zu setzen und habe es dann geschafft, weil ich eben mit meinem Ex dann kaufen wollte damals, als wir noch zusammen waren, hat es geschafft, mir eine Anzahlung zusammenzusparen. Und mit dieser Anzahlung bin ich dann zur Bank und habe gesagt, wie viel könnt ihr mir leihen? So und so viel haben sie gesagt, könnten sie mir leihen. Also wusste ich, das ist mein Budget. Ich wusste aber auch, wenn ich das ausnutze, dann habe ich überhaupt gar kein Geld mehr übrig für Notfälle als Sicherheitspuffer, aber auch für irgendwelche Sachen, die ich hier verändern will am Cottage. Also habe ich dann bewusst unter meinem Budget nach Sachen geschaut. Und da war schnell klar, in Manchester finde ich nichts. Alles südlicher von Manchester ist noch teurer. Alles, was in Richtung Süden England geht. Ich wollte dann Wales mir anschauen. Das stand in Frage. Super gerne wäre ich auch gern in den Lake District gegangen, aber für die, die sich hier auskennen, der Lake District im Norden Englands ist super, super schön, aber eben auch super, super teuer. Das ist auch Leben, wo andere Urlaub machen, konnte ich mir überhaupt nicht leisten. Und dann tauchten eben so Sachen in Schottland auf, weil dann habe ich irgendwann mal so, und ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber mal so auf Immobilien-Scout gehen. Also wir gehen hier bei uns auf Rightmove oder Zoopla, On the Market. Und damals bin ich auch in Deutschland immer auf Immobilien-Scout oder Immowelt gegangen und schaue dann immer so ganz in random places irgendwie oder irgendwo, weiß nicht, im Schwarzwald oder in Bayern oder wie sieht's denn hier aus oder auch in anderen Ländern. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann geschaut, Shetland, weil ich das irgendwie eine witzige Idee fand, auf eine Insel zu ziehen. Und da kam dann so zum ersten Mal Schottland auf und dann habe ich ganz süße Sachen gesehen, die ich mir leisten konnte, die Gärten hatten oder Land. Und dann war ich so, wow, okay, also hier könnte ich tatsächlich sogar hin. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon als Recruiterin einen Remote-Job. Ich hatte dann ein paar Jobs gewechselt, ein paar Unternehmen und war in einer Work-from-Home-Position sowieso schon. Also ich wusste, ich kann mir das auch, ne, das wäre möglich, dahin zu ziehen. Es gab einen Flughafen in der Nähe, Inverness, wenn ich da irgendwo in die Highlands gezogen wäre. Also war das dann auf einmal ganz realistisch, ja, in the picture, on the cards, on the table. Und dann habe ich dieses Bothy entdeckt und das ging relativ schnell. Ich hatte mich am 24. Dezember, hatten wir uns getrennt. Dann sind wir, mein Ex-Freund und ich, noch auf einen Urlaub nach Wales gefahren über Silvester. Den hatten wir gebucht und konnten wir nicht mehr absagen. Und wir waren auch noch irgendwie so on good terms. Also haben wir gesagt, komm, lass uns das doch zusammen machen. Da können wir so ein bisschen Abschied nehmen, mit Misha nochmal eine schöne Zeit zusammen haben. Vielleicht ein bisschen noch quatschen, was aussprechen. Das haben wir dann auch gemacht und in diesem Urlaub habe ich in Wales mir dieses Bothy gefunden. Und dann habe ich den gleich geschrieben. Es war natürlich Urlaub oder Silvester, war alles geschlossen. In Schottland gibt es dann auch nochmal den 4. Januar, glaube ich, haben sie auch nochmal als Feiertag. Also wusste ich, vor dem 5., 6. Januar höre ich nichts. Habe aber dann direkt zurückgehört. Die haben gesagt, du kannst es besichtigen. Eine Woche später, am 11. Januar, bin ich dann, und es war der erste Tag, an dem es richtig Schnee gab in UK, bin ich dann mit meinem alten, kaputten Renault Clio und Misha im Gepäck, weil ich wusste, mein Ex kann nicht auf sie aufpassen, während ich zu der Besichtigung gehe. Also hatte ich Misha eingepackt, bin mit dem Renault Clio nach Schottland gefahren. Es hat mich im Schneechaos fast 10 Stunden gedauert, bis ich da war. Und dann jetzt nochmal eine kleine Side-Story. Mir ist eine halbe Stunde, bevor ich angekommen bin, ist mir der Auspuff. Gott, ich weiß, es kommt mir gerade so, da ist mir der Auspuff abgefallen. Also irgendwann macht's kabuff. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin in den Highlands, es ist alles weiß, Berge, es ist so, ich weiß nicht, also unfassbar viele Eindrücke, Ablenkungen und auf einmal kracht's, mein Auspuff liegt oder ich höre ihn klappern. Ich wusste sofort, das ist der Auspuff. Fahr an die Seite. Erstmal total Schock, ruf den Estate Agent an, sage, mein Auspuff ist Ding, ich muss jetzt erstmal den Unfallservice anrufen, hab die sozusagen die AA angerufen, das sind nicht die Anonymous Alcoholics in UK, sondern das sind die gelben Engel sozusagen, also wie der ADAC, nur für UK, habe ich AA angerufen, die haben auch so ein gelbes Logo. Da kam dann auch nach 20 Minuten schon jemand und der hat dann gesagt, also ich habe deinen Auspuff jetzt abgemacht. Eigentlich solltest du damit nicht fahren, aber du kannst jetzt natürlich noch die halbe Stunde bis zu deinem Zielort sozusagen damit hin, aber dann muss das dringend repariert werden. Und dann, Leute, bin ich ohne Auspuff zu dem Cottage gefahren, habe das Cottage besichtigt und wusste dann sofort, ich liebe dieses Cottage, ich habe es gesehen, es war zwar voll im Schnee, also ich konnte mir überhaupt nicht wirklich einen Eindruck von dem ganzen Grundstück machen, aber ich habe mich, es war love at first sight, ich wusste, wenn ich das kriege, dann flippe ich aus, das ist too good to be true, also ich wollte mir auch eigentlich gar nicht einreden, dass ich das bekomme, damit ich nicht zu sehr enttäuscht werde, aber ich habe schon echt die ganze Nachhausefahrt grinsen müssen, aber um nochmal bitte auf den Auspuff zurückzukommen, ich musste dann ja wieder nach Hause. Und zwar, eigentlich dauert die Fahrt nur so 8-9 Stunden, aber ich bin alleine, ich bin müde, ich muss natürlich viel mehr Pausen machen, ich habe einen Hund dabei und ich habe keinen Auspuff. Und der ADAC-Typ hat ja gesagt, ich darf nicht mit dem Auspuff jetzt noch 9-10 Stunden nach Hause fahren. Bin zu ein paar Werkstätten gefahren, habe gefragt, wie schnell die das reparieren können. Ja, das ging nicht vor in ein paar Tagen. Also habe ich dann, ich schwöre euch, ich bin ohne Auspuff 10 Stunden lang nach Manchester zurückgefahren. Das darf man auch keinem erzählen. Jetzt erzähle ich es in einem Podcast. Es war so unfassbar laut. Mehrfach, wenn so die Polizei oder irgendwelche offiziellen Behörden Autos an mir mal vorbeigefahren sind oder auch so generell, wenn mich jemand überholt hat, habe ich immer meinen Fuß vom Gas genommen. Also ich war die langsamste auf der Autobahn, weil ich nicht so laut sein wollte, aber es hat natürlich so einen Krach gemacht. Ich habe mich wie, weiß nicht, ein 20-Jähriger gefühlt, der sich irgendwie, weiß nicht was, in seinen Auspuff gebaut hat, damit das lauter ist. ich habe es irgendwie geschafft. Ich weiß echt nicht, wie das ganze Ding, also wie ich das überlebt habe, wie mein Renault das überlebt hat. Er ist inzwischen nicht mehr bei mir. Ich habe ihn abgegeben und fahre jetzt einen süßen Honda, der verlässlicher ist. Aber ja, das ist meine komische Geschichte, wie ich das Bothy gefunden habe und warum Schottland. Also nein, das war alles nicht geplant. Aber ich habe das dann gesehen und habe direkt am nächsten Tag schon über einen Anwalt, über einen Solicitor, der sich halt eben mit sowas spezialisiert, offiziell ein Angebot machen, so ein legal bindendes Angebot. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir eine Kanzlei gesucht in Inverness und die haben das dann für mich geregelt und das Angebot wurde tatsächlich nach 2 Tagen angenommen und dann hat es nicht länger als 2, 2,5 Monate gedauert, bis die Verträge unterschrieben wurden, alles abgeklärt war, die Gutachter drinne waren und ich wusste, okay, das Haus ist safe. Der Kauf wird durchgehen und dann bin ich am 7. März 2025 in dieses kleine süße Bothy gezogen. Und das ist, long story short, wie ich hier gelandet bin. Boah, also ich weiß, Leute, ich rede schnell, ich muss mich manchmal ein bisschen pacen, aber ich hoffe, you could follow me. Und jetzt habt ihr echt mal so einen Rundumschlag bekommen, wie ich hier gelandet bin, was so meine Karriere-Background ist. Und ihr seht, hier ist das alles so ein bisschen, ich will nicht sagen besser, aber anders. Also karrieretechnisch war es für mich eigentlich einfacher, hier nochmal irgendwie einen Neuanfang zu wagen. Ich hatte natürlich aber die komfortable Situation, dass ich hierher gezogen bin und damals schon eine Wohnung hier hatte, weil mein Freund hier eine Wohnung hatte und ich sofort einziehen konnte. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man völlig alleine oder auch als Paar, als Familie dann umzieht und sich um all diese Sachen erstmal kümmern muss. Da hatte ich ein paar Vorteile. Und deswegen glaube ich, ist meine Geschichte vielleicht nicht so die, wo man sagen kann, das ist so, wie man es macht, sondern wie bei allen und bei euch und bei mir im Leben, jeder hat seine eigene Geschichte und Story und Dinge passieren, die einen in Richtung lenken. Das heißt, es gibt keinen Masterplan. Das ist, glaube ich, immer wieder mein großes Learning. Ach so, und ich habe immer wieder auch, also die Frage der Fragen, die ich immer wieder bekomme, ist, wie viel dieses Bothy gekostet hat. Und ich werde da jetzt einmal hier im Podcast drauf eingehen. Nein, ich werde die Zahl nicht genau nennen und das aus mehreren Gründen. Nicht, weil ich irgendwie damit vorhalten will, weil ich weiß nicht, was ganz Besonderes bin und ihr dürft es alle nicht wissen oder weil ich so eine, dass ich irgendwie mich nicht traue, über Geld zu reden. Ich bin eigentlich, gerade wenn man mich persönlich kennt, sehr offen in meinem persönlichen Umfeld. Ich rede auch sehr offen über Gehalt und was ich verdiene und finde auch wichtig, dass wir als Frauen mehr darüber reden. Aber ich sage den Preis aus dem Grund nicht, weil A, ist es dann einfacher, auch mein Haus hier zu finden. Man kann nämlich auch Verkaufspreise online sehen. Zum anderen finde ich auch, lebe ich in einem sehr kleinen Dorf. Und auch wenn die Leute hier wissen wahrscheinlich und haben auch irgendwo mal online gesehen, für wie viel dieses Haus am Ende verkauft wurde oder ich es gekauft habe. Ich finde, es ist trotzdem ein sensibles Thema. Gerade wenn man als jemand, der irgendwie einen Job hat, einen guten Job hat mit, ich bin nicht reich, ich habe kein Managergehalt, aber ich bin trotzdem nicht mehr auf einem Mindestlohngehalt. Das heißt für mich, hier neu hinzukommen und zu sagen, so viel hat das Haus gekostet und das konnte ich mir leisten, während vielleicht andere Leute hier viel mehr Struggles haben. Gerade die Leute, die von hier sind, die hier aufgewachsen sind, die ganz andere Berufe und finanzielle Verhältnisse haben, die sich vielleicht nicht das Bothy haben leisten können, weil sie eben Farmer sind oder aus der Landwirtschaft kommen oder an den Tourismus gebunden sind und sich eben nicht sowas leisten können. Ich finde es dementsprechend schwierig, da irgendwie so mit rumzuhausieren. Jetzt kann man sagen, ja gut, du redest doch Deutsch in deinem Podcast und auf Instagram. Leute, Instagram übersetzt auch ganz viel. Es gibt ganz viele Leute auch in meinem Umkreis hier, die mein Instagram kennen. Und ich finde einfach, dass man so ein kleines bisschen mehr respektvoll und ja, so ein bisschen sensibler möchte ich damit umgehen mit dem Thema, weil ich eben finde, dass es nicht nur was mit mir und damit zu tun hat, dass ich die Neugierde von Leuten stillen muss, sondern das Einzige, was ich muss, ist zusehen, dass ich respektvoll auch gegenüber der Community bin, die mich hier so herzlich aufgenommen hat. Aber um euch trotzdem so einen Einblick zu geben, also ich lebe jetzt an einem sehr kleinen Bothy. Das ist ein großer Hauptraum und ein kleines Schlafzimmer. Das ist der Anbau der Schlafzimmer. Es gibt ein Badezimmer mit einer Dusche, einem Waschbecken, einer Toilette, eine ganz kleine Küche, eine ganz kleine Kammer und das war's. Es gibt nicht viele Bothys oder Cottages, die so klein sind wie meins und die so alleine stehen. Es gibt ganz viele größere und ich habe hier, ich weiß nicht, also so ein Cottage mit so 2, 3 Räumen in den Highlands. Es kommt natürlich total drauf an, in welchem Zustand das ist. Aber da könnt ihr irgendwo zwischen 250.000 Pfund und 350, 400, 500.000 und nach oben gibt es natürlich keine Grenzen. Es gibt richtig schöne Cottages, groß und klein, die super ausgebaut sind, die natürlich auch 500.000 oder sogar mehr kosten oder so riesige Estates. Meins liegt jetzt eher so im unteren Bereich von dieser Range, die ich euch gerade genannt habe. Genau, und das ist so ungefähr, sind so die Preise. Also wenn man den Wechselkurs berechnet,
weiß nicht, ein etwas größeres Cottage als meins, also eins, wo man jetzt vielleicht als Familie einziehen kann für 300.000 Pfund, also ja, was, 350, 400.000 Euro. Also ihr seid ja auch, es ist nicht super günstig, aber es ist definitiv günstiger als Ballungszentren wie Manchester oder auch London. Oder auch Edinburgh und Glasgow, die auch gar nicht so günstig sind. Wie hast du den Deposit gespart? Da bin ich ja eben schon mal kurz drauf eingegangen. Ich habe irgendwie so einen Sixth Sense gehabt, dass ich meine finanzielle Situation in den Griff bekommen muss, weil ich irgendwann mal realisiert habe, in so Phasen mit meinem Ex, wo es knapp war und wir uns fast getrennt hätten, dass ich gar keine finanziellen Mittel hatte, um mein Leben dort weiterzuführen. Ich hätte wieder nach Deutschland kommen müssen. Also habe ich so 2 Jahre vor der Trennung und als wir wussten, wir wollten zusammen was kaufen, hatte ich dann angefangen tatsächlich, mich auf ein ganz strenges Budget zu setzen, habe unter meinen Verhältnissen gelebt, habe unfassbar viel dadurch zur Seite legen können. Und ich meine wirklich unter meine Verhältnisse. Ich habe mir keine neuen Klamotten gekauft, ich habe mir den bescheuerten Starbucks-Kaffee gespart, auch wenn ich nicht finde, dass das die Go-To-Lösung ist, um irgendwie den großen Haus-Deposit anzusparen. Aber für mich hat es trotzdem was ausgelöst, dass sich eben so ein Denken sich für mich verändert hat, dass ich mich nicht mehr immer schnell belohnen musste mit kleinen Snacks und Getränken und Klamotten und irgendwelchen Amazon-Bestellungen. Und das habe ich für 2 Jahre lang eiskalt durchgezogen und hatte dann eben eine kleine Summe zusammen, die genug war, um die, ich glaube, wie viel war meine Anzahlung am Ende? Ich glaube, ich habe 15% Anzahlung gemacht für meinen Cottage. Genau. Dann gab es auch noch ganz viele Fragen zu meinem absoluten Lieblingsthema und ich finde, ich rede viel zu wenig darüber im Podcast und auch bei Instagram. Da könnte ich eigentlich die ganzen haarigen Begleiter, die ich hier habe, ein bisschen mehr showcasen. Meine Tiere, meine Animal Mom, Crazy Cat Lady Lifestyle. Ich habe, also wir fassen mal zusammen, was für Tiere habe ich? Ich habe Misha. Misha ist ein Labrador, Golden Retriever. Sie sieht aus wie ein Fox Red Lab, also wie eine rote Labradorhündin, ist aber eigentlich ein Golden Retriever mit drinne. Und zwar ist ihr Vater ein rot, also dunkelgelb ist das ja eigentlich, ein roter Golden Retriever und die Mama ist eine hellgelbe Labradorhündin und zusammen hat das eben Misha ergeben. Sie ist 3,5, sie ist a very good girl und sie ist meine absolute treueste Begleiterin. Ich wollte schon immer einen Labrador-Golden Retriever-Mix haben, weil ich mal in meiner ersten Nanny-Stelle auf meine kleine Tossi aufgepasst habe. Die ist auch Labrador, Golden Retriever, Goldador oder Golden Lab nennt man das auch. Und das war so für mich, sie hat den Stein ins Rollen gelegt, meine Tossilein. Danach habe ich mir Max und Moritz geholt. Die sind jetzt genau, glaube ich, 1 Jahr alt. Die habe ich aus dem Scottish SPCA geholt. Das ist der Tierschutz in Schottland. Und es waren tatsächlich 3 Katzen dort, 2 rothaarige und eine kleine schwarze Katze, ein Mädchen. Die war leider schon vergeben, also habe ich mich für die beiden Jungs entschieden. Und die kamen dann, ich glaube, im Mai zu mir. Oder Ende Mai, Anfang Juni letzten Jahres. Und das sind Max und Mo. Mo ist ein bisschen proper, Max ist ein bisschen dünner und der kleinere und die sind unfassbar verfressen. Muss auch immer das Essen vorbereiten und die entweder aussperren oder das in einem anderen Raum machen oder im Kühlschrank machen, damit sie nicht draufspringen und mir das sofort wegreißen. Also die mussten, ich weiß nicht, ob ihre Mama nicht genug Milch hat als die kleine Welpen. Nennt man das Welpen? Sind Katzenbabys Welpen? Kitten? Kätzchen. Ich weiß nicht, ob die Mama irgendwie nicht genug Milch hatte oder was da für ein Kampf war. Die hatte eigentlich nur 3 Katzen, 3 kleine Babys bekommen. Aber die sind unfassbar eifersüchtig und kämpfen ganz viel ums Essen, sind aber auch unfassbar verschmust. Und dann jetzt Update of the Day. Und ich wünschte, Susanne, du wärst hier. Wow, das wäre so schön, das einmal mit dir zusammen zu erleben, weil irgendwie konnte ich noch niemandem so richtig meinen Chicken Run zeigen. Meine Hühner sind angekommen. Ich habe, also sind nicht angekommen und geliefert worden. Ich habe sie abgeholt am Samstag bei einer Farm in der Nähe von Inverness. 3 Stück sind's. Eine heißt Pamela Anderson. Das ist Pam. Ich weiß aber noch nicht, welche von denen das ist. Und zwar eine sieht aus, die ist so ein bisschen proper. Die vermisst nicht so viele Federn. Die hat auch irgendwie, die sieht einfach am gesündesten aus und auch so am schärfsten. Da hatte ich überlegt, ob das Pam ist. Und die anderen beiden sind so ein bisschen dünner und kleiner und ein bisschen verrupfter. Da weiß ich noch nicht, wie die heißen sollen. Und das ist meine tierische Familie. Und ich glaube, ich habe da so drüber nachgedacht, als ich die Hühner abgeholt habe, da wurde ich ganz emotional. Und ihr müsst wissen, bin schon sehr nah am Wasser gebaut. Und irgendwie die Vorstellung, jetzt diese Chicken zu adoptieren, hat mich irgendwie gerührt. Und dann habe ich auch so gedacht, ich bin ja 37, ich habe diese Trennung hinter mir. Wir hatten auch, um ehrlich zu sein, und ich weiß, ich springe hier von einem Thema zum nächsten, aber ja, es macht alles irgendwie Sinn und gehört alles zusammen. Aber ich bin 37, vor einem Jahr war ich 36, als die Trennung kam. Mein Partner und ich damals, wir wollten nicht bewusst Kinder, wir hatten uns eigentlich eher dagegen entschieden. Aber am Ende des Tages bin ich trotzdem 37 und gebärfähig. Und ich habe so das Gefühl, dieses
nach Misha mir die Katzen zu holen oder nach dem Haus die Katzen, jetzt die Hühner, dass das für mich irgendwie so eine Art Nestbautrieb ist, weil ich möchte zwar tatsächlich keine Kinder und vielleicht ändert sich das noch und vielleicht bereue ich es dann, wenn ich zu alt bin und muss dann sehen, was es für eine Lösung dafür gibt, aber aktuell kann ich mir das einfach nicht für mich vorstellen. Es ändert aber nichts an der Tatsache und beide Sachen können existieren, dass ich auch das Gefühl habe, ich möchte mich verwurzeln und das nicht nur irgendwie mit Blumen, die ich im Garten pflanze, sondern eben auch mit Haustieren und mit einer Familie, um die ich mich kümmere. Und da ich eben das Wichtigste, nämlich meine Eltern, meine Familie, meine Freunde, meine engen Freunde in Deutschland nicht bei mir habe, ist das so das Allernächste, was da dran kommt. Plus es befriedigt irgendwie so mein Mid-End-30er-Sense nach, ich möchte es irgendwie heimlich machen, aber trotzdem jetzt nicht einfach, nur weil ich es mir heimlich machen möchte und so einen Familiennestbautrieb habe, ein Kind in die Welt setzen, weil realistisch und logisch und auch von meinem, wie ich mich fühle, ist das überhaupt nicht das, was ich für mich sehe. So, und das ist Tiere und Lifestyle. Deswegen habe ich so viele Tiere und wer weiß, vielleicht kommen noch mehr. Ich habe über Laufenden nachgedacht. Was mir jetzt aber auch aufgefallen ist, und da muss ich Susanne fragen, ob sie das auch hat, die Hühner sind jetzt 2 Tage hier und ich habe so ein unfassbar paranoides Angstgefühl seit 2 Tagen. Jedes Mal, wenn ich ins Bett gehe, muss ich noch, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Mal aufstehen und aus dem Fenster gucken mit meinem Fernglas und rausschauen, ob der Hühnerstall noch steht, ob kein Marder oder Fuchs es irgendwie reingeschafft hat, weil ich irgendwie echt Angst habe, dass irgendein Marder da reinkommt. Ich habe vor allem Angst vor Mardern, weil die sind hier richtig unterwegs und bekannt dafür, dass sie bei meinen Nachbarn ganz viele Hühner zerlegen. Und irgendwie habe ich so eine richtige Angst, dass, vielleicht ist das so, wenn man, weiß nicht, Moms, Tiermoms, aber auch Menschen, Babymoms von echten kleinen Humans, ist das so, dass man irgendwie so diese Angst hat, dass was passiert? Ja, ich hoffe, das legt sich. Ich bin noch sehr nervös und ich habe die ganze Zeit Angst, dass was passiert. Aber sie wachsen mir schon unfassbar ins Herz. Es ist das Erste, was ich morgens mache, aus dem Fenster schauen und wie es da aussieht und dann sofort rausgehen und sie begrüßen, das Wasser austauschen und ja, ich bin sehr gespannt. Ich nehme euch da auf jeden Fall mit, aber ich möchte auch die Zeit so ein kleines bisschen genießen jetzt mit denen und möchte erstmal selber ein bisschen kennenlernen. Und dann war ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob überrascht das richtige Wort ist, aber es kamen sehr persönliche Fragen und eine davon war, wie bist du zu so einer starken Frau geworden? Und ich weiß, oh, das klingt jetzt vielleicht total Klischee, aber ich habe mich ganz lange halt überhaupt, doch, ich habe mich eigentlich ganz lange als starke Frau gesehen, als sehr laute Frau, also wenn ihr euch so meine Karriere anschaut, als Schauspielerin, aber dann auch als Nanny, die so ganz viel rumreist und, weiß nicht, im internationalen Umfeld, also man muss schon ein dickes Fell haben und ein Selbstbewusstsein und stark sein, um, glaube ich, so intensivere Jobs zu machen oder auch so eine selbstdarstellerischen Jobs zu machen oder auch jetzt so ein Instagram und Reels und Podcasts und dass wir uns da immer so zur Schau stellen, das hat ja irgendwie schon was mit Stärke zu tun und ich habe mich immer als starke Person gesehen bzw. verkauft. Was dann ja aber passiert, und das kennen vielleicht einige von euch, ich weiß nicht, in meinem Alter, jünger, älter, dass man dann irgendwann merkt, ach witzig, ich habe immer so gesagt, ich bin so eine total starke Frau. Dabei, wenn ich jetzt zurückblickend schaue, war ich das eigentlich gar nicht, sondern ich fühle mich jetzt viel, viel stärker und gefestigter. Aber ich glaube, viele verbinden auch ne, diesen Move nach Schottland oder auch, dass sie über das Schauspieler fahren und die Nanny und all diese Sachen, die ich mache und wie mutig das von mir ist. Und ich schäme mich dann immer so ein bisschen, weil ich so denke, ach, so ist doch gar nicht so mutig. Ich musste das halt machen, weil es halt irgendwie so Notwendigkeit war, Dinge zu verändern und ich es nicht irgendwie einsehe, in Misery zu bleiben. Ich muss immer irgendwie, nicht, dass ich nicht mal Dinge aushalten kann, aber wenn es wirklich unerträglich wird, verbringe ich nicht, also 7 Jahre, 10 Jahre in einer unglücklichen Situation zu verbringen, ist schon lange. Das heißt, für mich ist total selbstverständlich, irgendwie Dinge zu ändern. Ich sehe das gar nicht allzu mutig. Aber ihr habt irgendwie schon recht. Es ist mutig, weil wenn ich jetzt so zurückschaue, ich habe zwar immer gesagt, dass ich eine starke Frau bin, aber ich war es eigentlich gar nicht. Ich habe mein Leben lang für andere gelebt. Ich war laut, weil ich gehört werden wollte, weil ich Anerkennung wollte. Und ich weiß nicht, wo und wie. Und also doch, wahrscheinlich weiß ich schon, aber ich werde es hier nicht alles auslegen. Aber klar, wir alle haben so unser Päckchen zu tragen. Und wo es dann irgendwann mal angefangen hat, dass ich so an meinem Selbstwert gezweifelt habe, ne, wie das halt so ist, Kindheit, Jugendlichsein, die Sachen, die einem so passieren, die dazu führen, dass man einfach unsicher wird und irgendwie versucht, das Ganze zu fixen, indem man ja, sich entweder auf Äußerlichkeiten fokussiert und das, ne, so die Phasen hatte ich auch, mich total auf, ich bin halt jetzt einfach, ich schmink mich, ich ziehe mich jetzt geil an, ich bin jetzt eine sexy Frau, ich bin jetzt eine coole Frau, die Leute sollen mich anbeten. Und da ist Schauspiel natürlich viel mir total gut in die Hände, weil ich mich da irgendwie auch so präsentieren konnte. Es gab einen Grund ja dazu, ich musste mich zur Schau stellen. Denn jetzt so den kompletten Kontrast habe und in einer absoluten Einsamkeit lebe und auch wenn ich Instagram und Reels und diesen Podcast hier habe, das ist auch schon so das höchste der Gefühle, was an Extrovertiertheit irgendwie bei mir gibt, im Vergleich zu meinen 20ern, als ich jetzt irgendwie Schauspielerin unterwegs war, auf Berlinale-Partys, als Nanny um die Welt gejettet bin. Das waren alles Sachen, die ich gemacht habe. Ich glaube, zum einen for the plot. Ich wollte halt immer irgendwie eine coole Geschichte zu erzählen haben, um mich irgendwie relevanter zu machen, um mir irgendwie so eine um irgendwie so wichtig zu sein, wenigstens für irgendwen. Und ich glaube, weil ich mich selber einfach überhaupt gar nicht so respektiert habe, mich selber gar nicht so gut fand, mir selber gar nicht den Respekt gezeigt habe und die Anerkennung, die ich irgendwie so krampfhaft versucht habe, mir von der ganzen Welt zu holen. Und diese Realisation, die hatte ich jetzt eben nach der Trennung, als es so diesen großen Bang gab. Du bist Ende 30, du trennst dich gerade von einer langen Beziehung. Du guckst zurück und bist so, boah, ich bin die ganze Zeit irgendwie auf der Überholspur gewesen, aber nicht im positiven Sinne von steiler und nach oben, sondern einfach intensiv, Abzweigungen, mich oft verfahren, viele schmerzhafte Sachen erlebt, viel finanzielle Sorgen gehabt, viel Herzschmerz gehabt und alles stammt irgendwo aus so einem Selbstwertmangel. Ich wusste, dass ich das jetzt nicht fixen werde und ich werde wahrscheinlich in ähnliche Zyklen oder ähnlich intensive Dramen reinkommen, wenn ich jetzt in das gleiche Schema zurückgehe, nämlich wieder nach Berlin gehen und irgendwie einen aufregenden, verrückten Job machen, irgendeine verrückte Geschichte machen, sondern ich wusste, ich brauche jetzt Ruhe und ich brauche mal Stille. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich mein Umgang mit Einsamkeit wurde oft, da kamen oft Fragen zu. Ich bin zwar alleine, aber ich bin nicht einsam, weil ich habe das letzte Jahr unfassbar dazu genutzt, runterzukommen. Runterzukommen von der Achterbahn, runterzukommen von verrückten Geschichten, die eigentlich nur dazu da waren, mich bei irgendwie anderen Leuten als eine tolle Persönlichkeit darzustellen, dass Leute mich irgendwie cool finden und sagen, oh, Ramona, die ist so, ey, das ist so eine coole, tolle Frau. Und witzigerweise habe ich das gemacht, jetzt bin ich hier, bin runtergekommen von meinem Serotonin-Trip des Lebens und finde eigentlich, dass ich jetzt die viel coolere Geschichte habe, die ich nie geplant habe, die ich nie gemacht habe, um eine coole Geschichte zu erzählen, sondern ich habe wirklich mal zum allerersten Mal was für mich gemacht, was für mich gut ist, nämlich mir einen sicheren Ort zu suchen, wo ich mich ein bisschen verwurzeln kann, wo ich anfangen kann, mir was aufzubauen, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich lernen kann, mich selbst zu lieben. Und da bin ich jetzt gerade und ich bin natürlich noch nicht angekommen, da gibt's noch ganz viel, da wird wahrscheinlich noch ganz viel passieren in so Persönlichkeitsentwicklung, aber dachte immer, ich bin eine starke Frau, war ich aber eigentlich gar nicht, habe immer für andere gelebt und jetzt, wo ich zum allerersten Mal auf mich selbst und meine Bedürfnisse höre, finde ich eigentlich, bin ich zum ersten Mal eine richtig starke Frau und finde meine Geschichte eigentlich zum ersten Mal auch richtig selber cool. Und eigentlich darum geht's auch nur, dass ich das selber gut finde, was ich mache. Und bei aller Liebe zu euch und allen anderen da draußen, aber eigentlich sollte ich es nicht machen, um euch zu gefallen, sondern um mir zu gefallen. Und das mache ich gerade. Und das macht mich irgendwie total happy. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Ich bin nicht nur deutsche Muttersprachlerin, sondern auch spanische Muttersprachlerin. Und das klingt immer so cool, aber gleich vorweg, ich spreche Deutsch natürlich viel, 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 viel besser als Spanisch. Ich sage immer, mein Spanisch ist so ein Kinderspanisch. Ich kann vielleicht noch im Basic-Kundenservice arbeiten, aber das war es auch. Es ist aber trotzdem meine Muttersprache. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber schon relativ früh nach Chile ausgewandert mit meiner Familie. Das heißt, ich, das hatte ich, glaube ich, in einer der ersten Folgen mal mit Susanne erwähnt, bin schon relativ früh, hatte die Auswanderer-Experience, aber einfach als Kind eine Auswanderin. Und dann haben wir in den 90ern, ich weiß gar nicht insgesamt wie lange, ich sage mal 10 Jahre, aber es waren wahrscheinlich ein bisschen weniger, in Chile gelebt, in Südamerika. Und deswegen bin ich zweisprachig aufgewachsen. Also ich bin dort zum Kindergarten gegangen, zur Schule gegangen. Und daher habe ich schon so ein kleines bisschen Auswanderererfahrung. Hat mir das jetzt viel geholfen in meinem Leben jetzt? Nein, natürlich weiß ich nicht von damals noch als Kind, was es wirklich bedeutet, vor allem so weit auszuwandern. Das kann man gar nicht vergleichen. Ich glaube, was meine Mutter damals gemacht hat, so eine, ne, Übersee nach Südamerika Auswanderung ist natürlich einfach tausendfach krasser und potenter als irgendwie eine europäische, innereuropäische Auswanderung. Ich sehe es auch immer gar nicht als großes Auswandern, was ich hier gemacht habe, sondern ich bin halt einfach umgezogen. Daher bin ich zweisprachig aufgewachsen und ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich schon Englisch gesprochen habe oder wie gut mein Englisch war, als ich hierher gekommen bin. Ich war unfassbarer Harry Potter Fan. Meine Cousine hatte mich damals an Harry Potter rangeführt, als Teenager, also gar nicht als junges Kind, sondern wirklich so Early Teenagehood. Und da war ich so obsessed mit den Büchern, den Filmen, riesige Fanbriefe geschrieben. Ich war mega, mega, mega Harry Potter Fan. Ich weiß, es gibt eine Controversy, also sie ist ja gerade so ein bisschen, was heißt ein bisschen, Joanne K. Rowling ist ja einfach gerade nicht so beliebt und ich, oh, es ist wirklich schwer, weil es ist jetzt diese neue Harry Potter Serie rausgekommen und alle Funds und alles Geld, was das einnimmt, wird angeblich an ihre transfeindlichen Projekte und Initiativen gehen von Joanne K. Rowling. Und da habe ich natürlich gar keinen Bock drauf und deswegen hadere ich jetzt so mit mir, ob ich mir das überhaupt anschauen sollte. Aber ich habe noch die Bücher und ich war ein großer Fan und daher kommt das tatsächlich, dass ich auch so obsessed war, dass ich dann das Ganze auf Englisch gelesen habe und die auf Englisch geguckt habe, die Filme. Und dann irgendwann kam ja auch YouTube und dann hat man sich Clips von denen angeschaut und Interviews. Und ich war schon sehr, sehr früh so an diesem England-Ding dran und auch so generell, glaube ich, als Millennials, als Digital Natives waren wir, glaube ich, schon sehr früh amerikanisiert. Und Britney Spears, Backstreet Boys, das waren alles so meine Ikonen. Damit bin ich so groß geworden. Das heißt, Englisch war schon immer irgendwie Teil meines Lebens. Habe ich perfektes Englisch gesprochen? Jetzt rückblickend gesehen, nein. Mein Englisch war, ich habe viele witzige Fehler gemacht oder auch irgendwie since und for habe ich oft verwechselt. Ja, und mache auch immer noch Fehler, aber habe natürlich schon doch mich jetzt deutlich verbessert in 5 Jahren und kann auch schon so kleine lokale Sachen so sagen wie die Locals. Jetzt vielleicht nicht mit dem Dialekt, aber so Redewendungen oder kleine, ja, wie man sich begrüßt, wie man so Smalltalk hält, das geht auf jeden Fall alles. Und im Arbeitssetting natürlich auch. Man muss auch sagen, es hilft total, dass ich zwar in meinem Job Deutsch verwende, aber immer jetzt in Unternehmen gearbeitet habe, die sehr international sind. Das heißt, ich habe oft gar nicht nur britische, sondern auch holländische, polnische, französische, türkische, amerikanische, australische, irische Kollegen. Und es ist so ein international Environment, da spricht fast keiner, außer eben die Briten oder die Amerikaner oder Australier, Native English Level. Das heißt, keiner ist perfekt und dadurch, ja, irgendwie bin ich es ja relativ gewohnt, dass jeder so mit seinem eigenen kleinen Akzent kommt und Fehler werden mal gemacht, aber solange man sich ausdrücken kann und das alles auch einigermaßen souverän ist, dann geht das auf jeden Fall klar. So, und ich würde total gerne nochmal zum Abschluss ein paar Quick-Fire-Questions machen. Also einfach mal so ein paar Fragen abhaken. Die bekomme ich nämlich immer mal wieder. Also, eine Frage hier habe ich bekommen. Muss man in Schottland Hundesteuer zahlen? Nein, muss man nicht. Es gibt keine Hundesteuer. Tatsächlich nicht. Ich weiß, in Berlin auf jeden Fall gibt es Hundesteuer. Und nicht in allen Bundesländern, aber schon in relativ vielen, oder? Bei uns gibt es das nicht. Ich weiß gar nicht. Vielleicht können mir ein paar UK-Leute sagen, die das hier hören, ob es sowas gibt für bestimmte Rassen. Aber ich glaube eigentlich nicht. Nein. So, dann hat Michael Susanne auch eine Frage geschickt und zwar für den nächsten Podcast. Wie ist das mit den Blitzern bei euch? Deswegen fahre ich ja meistens so langsam und gefühlt sind die LKWs bei euch schneller als bei uns. Also, es gibt hier Blitzer, ja, aber ich muss sagen, meine ersten paar Jahre in Manchester, man muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht Auto gefahren die ersten paar Jahre. Ich habe dann erst nach 2 Jahren oder so mir ein Auto geholt. Aber irgendwie immer, wenn ich mit meinem Freund damals gefahren bin oder anderen Leuten, ist mir aufgefallen, wie wenig Blitzer es gibt. Und ich dachte so, man könnte so viele Steuergelder einnehmen oder so viel Geld einnehmen für die Kasse, für die Government-Kasse, wenn man hier einfach mehr Blitzer aufstellen würde. Dann bin ich nach Schottland gezogen und hier tatsächlich wurde ich einmal schon geblitzt und es stehen öfter Vans rum. Also es sind selten stationäre. Die erkennst du, die stationären, die gibt's schon. Die sind nicht immer an, aber es gibt schon es gibt diese eine Strecke zwischen Glasgow, beziehungsweise so von Glasgow, Edinburgh, die dann raufgeht nach Inverness. Ich weiß gar nicht, welche das ist, die A82 oder ich weiß nicht, welche, diese eine lange Straße, die irgendwie 3 Stunden geht, an den Cairngorms vorbei, an Aviemore, an Perth. Und da sind immer so alle gefühlt 500 Meter irgendwelche. Und ich bin mir mal nicht sicher, ob das einfach nur Abstandsmesser sind oder ob das Blitzer sind. Aber da muss man immer aufpassen. Und wenn du einen großen Van siehst, wo hinten ein großes schwarzes Fenster ist, dann kann es auch einer sein. Aber die gibt's schon öfter. Ich würde aufpassen, aber du kannst schon definitiv bis zum Speedlimit fahren. Und ja, die LKW, die fahren ja auf jeden Fall krass schnell.
Und die machen sogar mir als Local, als Highland Local so ein bisschen Angst.
So, was haben wir denn noch hier für Fragen? Ob wir uns in den Highlands öfter einsam oder von der restlichen Welt abgeschnitten fühlen? Und welche positiven oder negativen Seiten das Landleben hat? Diese Frage kam von Alicia, auch an Susanne. Also, fühlt ihr euch einsam, seit ihr in die Highlands gezogen seid? Nee, wie ich vorhin schon erwähnte, ich bin zwar öfter alleine, aber ich fühle mich nicht einsam. Eigentlich habe ich hier vielleicht sogar eine engere Connection zu meinen Nachbarn und Locals, als ich es in Manchester hatte. Also in Manchester habe ich meine Nachbarn von den Wohnungen nebenan und über mir sehr selten gesehen und wusste überhaupt nicht, was bei denen abgeht. Hier weiß ich mehr oder weniger bei allen, was der Gesundheitsstatus ist, wie es den Hühnern geht und man hilft sich ständig und muss sich auch sehr eng verbinden. Das heißt, ich fühle mich nicht wirklich einsam und auch nicht so abgeschnitten, weil, jetzt mal realistisch gesehen, ich bin eine halbe Stunde von Inverness. Das heißt, eine halbe Stunde ist fast wie von Prenzlauer Berg nach Kreuzberg fahren in der Rush Hour. Eigentlich sogar würde das länger dauern als von hier nach Inverness. Deswegen geht es total. Ah, dann kommt noch die Frage, ist Schottland jetzt dein Zuhause für immer oder wirst du irgendwann nochmal losziehen? Ich sage, sag niemals nie. Never say never. Aktuell fühlt es sich so an, als könnte ich hier sehr lange bleiben. Also ich habe nicht das Gefühl, ich habe schon in vielen Orten gelebt. Ich war zum Beispiel mal eine Weile in Heidelberg und auch wenn das total schön war, ich konnte mir nicht vorstellen, für immer dort zu sein. Berlin konnte ich mir vorstellen, für immer. Das hat sich dann ja aber auch geändert. Manchester konnte ich mir nie für immer vorstellen. Schottland ist schon wieder eher in der Kategorie, kann ich mir für immer vorstellen. Aber sag niemals nie. Ich glaube, da warten noch einige Eras auf mich und ob ich das Bossy dann behalte, verkaufe, weiter als Urlaubsvermietung halte, ich habe keine Ahnung. Aber aktuell fühlt es sich so an, als würde ich hier mich so ein bisschen verwurzeln wollen. Würdest du wieder auswandern? Ja, ich würde wieder auswandern. Es steht mir zwar gerade überhaupt nicht danach, aber ich würde wieder auswandern. Allerdings jetzt, ne, realistically, ich habe jetzt einen Hund, zwei Katzen, drei Hühner. Es wird immer schwerer, den Schritt jetzt zu wagen. Und deswegen kann ich auch total verstehen, warum Leute Schwierigkeiten haben, auszuwandern. Ich war jetzt damals irgendwie Single und hatte nur den Hund. Aber wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenken müsste, Gott, das war ja ein Aufwand. Ja, könnte ich mir zwar vorstellen, aber ist mir überhaupt nicht danach. Dann wieder eine kleine persönliche, aber die werde ich auch ganz schnell beantworten. Bist du offen für eine neue Liebe? Ja, natürlich bin ich offen für eine neue Liebe. Ist es aber das Nonplusultra und das Einzige, was ich anstrebe? Absolut nicht. Großes Learning auch. Ja, nichts forcieren. Nichts forcieren, aber auch offen bleiben. Offen bleiben und sich nicht runterkriegen lassen von den vielen Fröschen und vielleicht auch vielen Enttäuschungen auf dem Weg. Zum Glück. Naja. So, meine Lieben, und ich glaube, wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Ich habe mich ja jetzt hier dumm und dämlich gequasselt. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich weiß nicht, wie diese Folge wird. Und ich weiß es immer noch nicht, weil ich habe jetzt hier einfach so drauf losgequatscht, habe hier irgendwie meine Notizen geschaut, worauf ich so eingehen will, bin von einem Thema zum nächsten. Aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wenn nicht, dann seid knallhart mit eurem Feedback, wenn euch das hier alles ein bisschen zu wild war und zu chaotisch. Aber das bin halt eben auch ich. Und ich will euch hier nicht irgendeine Version, eine perfekt geskriptete Version geben von einer Person, die ich überhaupt nicht bin. Mein Leben war schon immer sehr vielschichtig und es passiert immer viel. Ich rede sehr schnell. Man muss auch nicht, ne, vergesst nicht, Leute, Spanisch, als ich als Kind aufgewachsen bin, man redet ja doppelt so schnell auf Spanisch. Das heißt, für mich ist das schon gedrosselt, das Tempo, das ich jetzt gerade an den Tag lege. Aber ich versuche natürlich trotzdem hier und da mich ein bisschen zu bessern. Aber ja, bei mir wird viel und schnell geredet. Es passieren viele Dinge, es sind viele Dinge passiert und dementsprechend ist das auch so, wenn man mit mir redet oder wenn man sich auf einen Podcast Solo-Folge mit mir einlässt. Ich hoffe, wo auch immer ihr diesen Podcast gehört habt, dass ihr einen wunderschönen entweder Start in den Tag hattet oder eine wunderschöne Mittagspause, Nachmittag, einen Abend in der Badewanne. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Osterwochenende. Ich habe die Katzen ausgesperrt, weil die hier die ganze Zeit um mich rumgewuselt sind. Die starren mich gerade aus dem Fenster an und die werde ich jetzt gleich reinlassen. Und dann werde ich in meinen Montag gehen und so ein bisschen Gartenarbeit machen. Und euch da draußen wünsche ich eine wunderschöne restliche Woche. Susanne, ich freue mich wie Bolle, wenn du wieder neben mir sitzt, beziehungsweise wenn ich wieder neben dir in deiner Sauna sitze und bin sehr gespannt zu hören, wie die Frauenreise jetzt am Ende war. Ihr seid ja noch mittendrin und euch da draußen alles Gute und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war Sturmfrei in den Highlands. Real Talk aus der Gartensauna mit Ramona und Susanne. Wenn euch der Podcast gefällt, klickt auf Folgen und kommentiert unseren Beitrag. So verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch einmal pro Woche zu wenig ist, kein Problem. Ihr findet uns auf Instagram unter Briefe aus den Highlands und Susanne Highland Stories. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt.